Workshop 7, Entstehung des evangelikalen Liedguts, Choralhymne und Worship Song. Wenn das der Workshop ist, den du wolltest, dann werde ich das hier machen. Wenn das nicht der Workshop ist, den du wolltest, bin ich auch nicht traurig, wenn du gehst. Ich weine erst, wenn du weg bist. Alles gut? Ihr wollt dahin? Das wollt, ja? Okay. Also ich will euch schon mal sagen, so ein Workshop wird natürlich jede Erwartung, die ihr mitbringt, enttäuschen. Ich meine, der Titel, die Entstehung des evangelikalen Liedgutes, eine Weltgeschichte in Hymnologie in 45 Minuten mit Fragen? Come on. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, dass das ein Scherz war. Ne? Nein, natürlich. Wir werden das, so gut ich das kann und nachvollziehen kann, in groben Zügen natürlich auch herleiten, wie wir zu den Songs kommen, die wir heute singen. Und was an unserer Zeit heute anders ist als an vielleicht anderen Zeiten. Und der Umgang damit dadurch auch ein anderer wird. Und die Frage, die ich eigentlich mitgebracht habe, die damit mitschwingt, wie kommen wir eigentlich zu unserem Liederbuch in der Gemeinde? Na? Zu sagen, das Repertoire, das wir wirklich singen wollen, vor allem, wenn wir nicht mehr das hier haben. Habt ihr das noch? Wer hat das noch in seiner Gemeinde und singt regelmäßig? Aus dem Ausbund, das Täuferliederbuch aus dem 15, 16. Jahrhundert. Nein, keiner mehr. Wer singt noch vom Wolga-Liederbuch, das Wolga-Liederbuch? 800 Schätze. In Gotisch. Ich war vor 3 Wochen in der Gemeinde, die singen daraus. Jeden Sonntag. Voll gut. Genau. Ich habe es da geschenkt bekommen. Toll gebunden, ne? Ich, alleine dafür ist es dann. Willst du es haben? Nee, kriegst du nicht. Willst du es angucken? Okay, dann, okay, ich gebe es mal rum, okay. Ich gebe mal beide rum. Einfach nur mal, das hier mal ein bisschen Geschichte. Das hier ist das Liederbuch unserer Mennoniten-Urväter. Das ist der Ausbund. Die Täuferbewegung hat aus diesem Liederbuch gesungen. Und die Lieder sind seitdem drin. Also die unverändert. Ne? Guckt mal rein, ne, wenn ihr Gotisch könnt. Heute noch, die Amish-Leute in Pennsylvania singen aus diesem Buch. Das ist die 46. Auflage. 2003 kam die raus. Genau. Okay. Sind ein paar Leute abgelenkt, den Rest habe ich, ja? Habt ihr alle ein Handout? Du noch nicht, ne? Ja, genau. Ich schüchtern. Ist es mir immer wichtig, dass aus jedem Workshop jemand was mitnimmt? Zumindest ein Handout, ne? Genau. Wir werden, was mache ich heute? Evangelikales Liedgut ist mehr als die Musik, die wir am Sonntag singen. Natürlich passiert sie hauptsächlich da, aber es prägt unsere Sprache, wie wir über Gott reden und wie wir über Gott denken und wie wir Gemeinde leben und miteinander. Gemeindekultur. Lieder prägen mehr als nur einfach kitzelnde Kehlen. Ne? Ich hoffe, das ist euch allen sehr, sehr bewusst und ihr spürt die Last der Verantwortung, die dieses Gewicht des Auftrags auf euren Schultern drückt. Ja? Es drückt uns in den Asphalt rein. Nee. Okay. Also wollen wir jetzt in 45 Minuten mal kurz die groben Linien nachverfolgen, starten irgendwo und gehen dann mal so durch die Geschichte durch, bis wir zu den modernen Worship-Strömungen kommen. Und vielleicht da oder die ein oder andere stilistische Frage auch mal ankitzeln. Mal gucken, ob wir da hängen bleiben. Nee? Habt ihr keine Lust? Okay. Aber wir schauen auf theologische Akzente und kulturelle Prägungen und die Frage, was macht Musik mit einer Gemeinde? Und was macht die Gemeinde mit ihrer Musik? Oder wie kommen wir zu dem Liedgut, das wir in unserer Gemeinde singen? Ne, wo kommt es her? Und wie kommen wir zu den Liedern? Wie treffen wir diese Entscheidungen? Was kann man lernen? Und was müssen wir jetzt neu anders machen? Irgendwie sowas in die Richtung. Okay? Your game? Seid ihr dabei? Minithese. Lieder sind gesungene Theologie und gelebte Kultur. Ja, man sagt ja sehr viel, Lieder lehren uns, aber wir sagen, es ist noch viel mehr, sie prägen auch unser Gemeindeleben. Ja oder nein? Ja? Wer ist dafür? Yes. Wer ist dagegen? Enthaltung gibt es bei sowas nicht? Das war eine Ja-Nein-Frage, ne? allein daran erkennt man das schon, wenn man seine Gemeinde beschreibt. Ne? Wir sind eine Gemeinde zu jemandem, der sie noch nicht kennt. Wie viele von euch erzählen dann, welche Instrumente auf der Bühne stehen? Oder ab wann das Schlagzeug da steht, wenn es dann steht. Ne? Oder wir sind, ne? Ach, wir sind schon seit 15 Jahren auf Beamer. Oh. Ne? Gelebte Kultur. Ganz, ganz wichtig. Man prägt mehr als nur Theologie, aber auch Theologie. Alle christliche Musik hat Ursprünge in der jüdischen Tradition. Weil die ersten Christen waren Juden, die sich zu Christus bekehrt haben. Die erste Gemeinde in Jerusalem war in Jerusalem. Die erste Megachurch der Welt waren Juden. Die frühen Christen, also zu den Juden gehörte Musik, zur Volkskultur, prägte auch die Gottesdienste. Das war eine gute Mischung, kann man sehr gut nachvollziehen. Für so ein kleines Volk, so eine hohe Musikkultur ist was Besonderes. Aber das haben die ersten Christen übernommen, orientierten sich musikalisch aber an den Synagogen, eine einfachere Form von Gottesdienst, wo zwischen Lesungen und Unterweisungen Psalmen und Lobgesänge gesungen wurden. Na, das war so der Rhythmus. Und da ist schon fast schon das, was wir heutzutage machen. Ne? Wortbeiträge unterbrochen von Liedbeiträgen, ne, zum Aufwachen und so weiter. Ne? In den ersten 8 Jahrhunderten spielt Melodie eine untergeordnete Rolle. Sie ist nur das Transportmittel für Text. Wenn man von Lied spricht, dann spricht man von dem Text. Findet ihr in der Bibel übrigens immer wieder. Sie sprachen das Lied. Ne? Sie sangen das Lied und sprach. Und die Engel lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Habt ihr schon gelesen? Schon mal aufgefallen? Das ist nicht Sprachen melodiefrei, sondern Sprachen achte auf den Text. Ne? Das ist wohl gesungen. Nur aber es geht um die Betonung auf den Text, weil das vom Verständnis her, im Alten Testament, die Lieder waren die Texte, nicht die Melodien. Das mit der Melodie, das kam später erst, dass die auch wichtiger wurde. In der ersten Zeit wurde auch einstimmig sehr viel gesungen. Kennt ihr aus der Geschichte, das soll auch irgendwo die Einheit der Gläubigen symbolisieren. Wir singen mit einer Stimme für den einen Herrn. Das hat ja auch eine logische Bedeutung möglicherweise. Später Reformatoren kamen auf diese ursprüngliche Praxis auch immer wieder zurück. Es gab dann Leute, die dann weg von der Vierstimmigkeit und der Vielschichtigkeit zu einfachen, einstimmigen Gesang zurückgehen wollten und das auch so theologisch begründet haben. Um 1000 nach Christus kommt Notenschrift, dadurch der mehrstimmige Gesang, der sich verbreitet in ganz Europa. Und inzwischen wird mehr und mehr Musik Teil von Profis und weniger, also von Spezialisten und Profis, weniger der Gemeinde. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Reformatoren sich darum bemühten, das geistliche Lied der Gemeinde zurückzugeben. Nicht nur Luther, auch andere haben kritisiert, dass die Musik in der Gemeinde nichts mehr mit dem Mitglied der Gemeinde zu tun hat. Es war zu kompliziert, es konnten nur noch Profis, die durften nicht singen, haben nicht verstanden. Es war einfach nicht für sie. Es war etwas, was halt auch geschah. Ne? Man betont das Lied zum Lob Gottes auf Kosten der Erbauung des Gemeindemitglieds. Ne? Und deswegen hat Johann Sebastian Bach zum Beispiel als Kind der Reformation gesagt, jede Musik soll Gott ehren und den Menschen erbauen. Und diese Ebene ging verloren und die kam aber zurück. Denn es ist kein Entweder-Oder. Es gibt nicht das richtige Lied für Gott, das ist egal, was es mit dir macht. Aber es geht auch nicht das richtige Lied für dich und dann wird es schon Gott ehren. Ne? So, Hauptsache es geht dir gut mit diesem Song. Sondern beides im Blick zu behalten, das war etwas, was bei der Reformation wieder zurückgewonnen wurde und wichtig war. Also in diesem Sinne mühten sich die Reformatoren, Menschen das Geistliche zurückzugeben. Und nicht zuletzt ist zum Beispiel der deutsche Choral das wohl wichtigste Kunstform, manche sagen sogar die einzigste Kunstform, die Luthers Reformation hervorgebracht hat, war das Lied der Gemeinde. Schon bemerkenswert, nicht wahr? Und wir stehen in dieser Tradition. Auch wir als viele von euch mit täuferischem Hintergrund, für viele bedeutet das auch nicht mehr ganz so viel, deswegen sagen wir einfach evangelikal. Wo sind eigentlich meine Bücher? Ah, sehr gut, okay, die gehen weiter. Gut, gut, gut. Deswegen haben wir jetzt hier kurz mal die Wurzeln. Dann haben wir die vier reformatorischen Linien, die alle irgendwo zusammenlaufen und die jetzt sich heute noch gegenseitig beeinflussen, aber voneinander unterscheidbar sind. Na? Wir haben Zwingli, den müssen wir auch gleich wieder vergessen, weil der hat das alles nicht so wichtig gefunden. Für wen? Also deswegen kommt er bei mir nie vor. Der wollte einfach nicht gemeinsam singen. Es ist okay. Der ist theologisch wichtig, aber nicht für die Musik. Calvin ist sehr, sehr wichtig. Er war einer derjenigen, der auf diese Einfachheit widersetzte. Ohne Instrumente, ohne Mehrstimmigkeit, konzentrierte den Gesang hauptsächlich auf Psalter. Der Psalmengesang. Kennt ihr bis heute so Psalmprojekt und so weiter? Ja? Das kommt von Calvin. Der hat halt Paulus gelesen, ne? Singt einander Psalmen. Machen wir. Hatte ich weitergelesen. Da steht noch Lobgesänge und geistliche Lieder, die lassen wir dann weg. Die können wir nicht kontrollieren. Psalmen wissen wir, das steht im Wort Gottes. Wir singen das Wort. Konzentration, simpel, einfach, Wort, schlicht. Hat was für sich, hat ein großes gegen sich, denn die Bibel sagt, wir sollen mehr singen als nur die Psalmen. Aber man kann es nachvollziehen. Und das hat eine große, in den Jahren nach Calvin und dieser Reformationsbewegung eine Vielzahl von vertonten Psalmbüchern. Bis heute gibt es diese Projekte. Ne? Das kommt aus dieser Tradition. Schlicht, einfach, theologisch, hoffentlich klar und so weiter. Manchmal überladen. Aber Calvin setzte zwar auf Einfachheit, aber nicht auf schlechte Qualität. Er hatte einen sehr, sehr guten Komponisten, der perfekt schöne Melodien schreiben konnte. Und er hatte Poeten, die diese Psalmen erstmal ins Metrum setzen mussten, damit man sie singen kann. Nach unserem westlichen Notensystem kann man einen Psalm ja nicht singen. Da muss man erstmal dichten. Also da ist schon ein bisschen Interpretation mit reingekommen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber okay, Puristen. Und dann Luther. Er machte das Lied zum Motor der Reformation. Er war selbst Musiker, klar, brachte neue Lieder in den Gottesdienst. Übrigens, Zwingli war auch ein Musiker. Schande auf sein Haupt. Okay, er ist schon tot. Wir sollen nicht darüber schlecht reden. Okay. Er brachte neue Lieder für den Gottesdienst, für den Alltag, für die musikalische Bildung, übersetzte lateinische Gesänge, katholische Gesänge, übersetzte er und korrigierte die Theologie. Populäre Musik, Lieder, die so im Allgemeinen gesungen wurden. Ich habe so ein Liederbuch bei mir, das ist für Jugend. Das ist über Liebeslieder, Wanderlieder, Heimatlieder, so ein Fluffzeugs halt. Ne? Früher haben die Jugendlichen zusammengesessen und gesungen. Also das war Party. Und dann hat er gesagt, okay, diese nehmen wir, aber ich schreibe mal gute Texte da drauf, die christliche Werte vermitteln und gebe sie denen wieder an den Stammtisch zurück. Und dann sollen die Jugendlichen dann gute Lieder singen. Ja, Pädagogik auf populäre Melodien, ja klar, auch Kinderlieder oder auch Weihnachtslieder, Beerdigungslieder, alles, was so populär war, nahm er und schrieb es drauf, füllte christliche Texte, aber bald entstand daraus eine ganze Bewegung, wo auch unter der Reformation eigene Komponisten dann weiter Lieder verfassten. Wir kennen sie aus der Geschichte und es entstand ein ganzes Liedgut, das evangelische Liederbuch, Vetter Schinken, sehr wertvolles Dokument. Aber jetzt sind wir bei den Teufeln angelangt und da sind wir bei diesem Liederbuch, das da gerade rumgeht. Volkstümlich, schlicht, viele Themen haben mit Verfolgung, Leid und Hoffnung auf die Ewigkeit zu tun. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Sie litten und sie wurden verfolgt. Und sie hofften auf ein besseres Leben, nicht hier, weil da waren die Perspektiven schlecht. Genau. Und vielleicht auch da sehr viel aus der russlanddeutschen Geschichte, die dann in Verfolgung in der Sowjetunion, dass da sehr viel diese Art von Ideen, Hoffnung auf die Ewigkeit, jedes Gedicht, jedes Lied endet irgendwie im Himmel. Kennt ihr das? Warum? Weil das die einzige Hoffnung ist, die man noch hat, weil hier auf der Erde ist keine Perspektive mehr. Also das ist schon eine ganze Prägung, aber das war schon von den Täufern her schon ein bisschen in ihrer DNA von Anfang an. Und das sind jetzt quasi die großen evangelikalen Züge, die sich dann aus dem deutsch-schweizerischen Kontext dann raus verbreitet haben und ihre eigene Dynamik hatten. Jetzt ist es nicht an der Zeit, Denominationskunde mit euch zu machen und die 1000 verschiedenen Denominationen zu erklären, die es gibt, die alle auch ihre eigenen Lieder hatten. Von daher ist da sehr viel passiert. Aber was ist eher, was uns verbindet? Vielleicht, dass wir das mal so abgrenzen können. Evangelikal, das Wort Evangelium steckt schon in der Mitte drin. Es geht um das Evangelium und die Autorität der Schrift. Das sind zwei zentrale Dinge, die hochgehalten werden. Zweitens die persönliche Glaubenserfahrung. Nicht nur richtig handeln und das Richtige tun, sondern eine lebendige Beziehung mit Jesus zu haben. Das ist evangelikales Denken. Und evangelikale Lieder sind zum Beispiel Erweckungslieder, Ruf zum Glauben, Nachfolgelieder, Hingabelieder. Warum? Weil es um die Aufforderung geht zu einem Leben in Nachfolge. Das kann man, ne? sehr stark daran erkennen. Und das Dritte ist die freie Form. Ne? Evangelikale haben sich weniger in Formen gießen lassen. Natürlich gibt es evangelikale Strömungen, Methodisten, Presbyterianer und so weiter, die auch liturgisch arbeiten. Oder ich habe jetzt vor kurzem eine evangelisch-lutherische Brüdergemeinde besucht. Die haben auch eine gewisse Liturgie, an die sie sich noch binden. Aber insgesamt, dann haben wir doch ein viel größeres Spektrum, dezentrale Ideen. Und das ist mit das, was uns ausmacht, uns auch herausfordert. Jede Gemeinde hat ihr eigenes Liederbuch und ihre eigene Liturgie. Und irgendjemand, der dafür Verantwortung trägt, aber nicht immer bewusst wahrnimmt. So, jetzt sind wir mitten im Dilemma und auch der Grund für diesen Vortrag. Also typisch für evangelikale Musik im Gottesdienst in der Regel ist eine starke Orientierung am Text. Es ist sehr wichtig, was wir singen. Ja, da gibt es ein Spektrum, klar, aber es ist trotzdem, man guckt auch immer hin darauf, dass man singt, weil gesungene Lieder Theologie sind. Und das Zweite, was wichtig ist, ist das Gemeinsame. Ne, man betont, man arbeitet dran, man will das auch und fördert es auch, dass Musik in der Gemeinde eine gemeinsame Erfahrung wird. Zusammen zu singen ist wichtig. Zusammen zu singen in der Gruppe, zu Hause, am Lagerfeuer und vor allem im Gottesdienst. Ne? Und gute Lieder bringen alle Dimensionen zum Ausdruck. Oder Lieder sollten beides, die Nähe Gottes, aber auch die Ehrfurcht Gottes. Ne? Nicht einseitig zu sein in der Sache. Aber oft ist es so, Musik ist eher der Predigt untergeordnet. Da sind wir immer noch da. So im Verständnis, in allgemeiner Wahrnehmung, das Rahmenprogramm, ne? Einleitendes Lied, Aufstehen zum Lüftenlied, ihr versteht. Ja, also das ist immer noch Thema, es ändert sich zum Teil, aber das kommt aus einer langen Tradition, das wird wahrscheinlich erst durch einen Generationstausch ganz anders werden. Ihr versteht, was ich meine. Es braucht halt Zeit, was sowas. Aber Musik wird als Lobopfer verstanden, Frucht der Lippen, also spielt auch Sorgfalt und Exzellenz immer eine Rolle, mal mehr, mal weniger, aber irgendwo setzen sich in den evangelikalen Freikirchen meistens diejenigen durch, die Musik ein bisschen ernster nehmen. Ne? Stimmt's? Und dann kommt man dann zu dieser Stilblüte, dass quasi der beste Musiker der Leiter für die Musik wird, was ja gut ist, wenn es auch ein geistlicher Mensch ist. Wenn es aber nur ein Musiker ist, aber der von geistlicher Leitung, biblischem Verständnis und Jüngerschaft nicht sehr viel Verständnis hat, dann geht das schief. Ne? Und da sind so ein paar Dinge, man kann die nachvollziehen, warum die passieren, weil das ein wichtiger Wert ist. Und kurz, evangelikale Musik zielt darauf, dass eine Gemeinde gemeinsam, verständlich und glaubensstärkend Gott anbetet, als gelebte und gesungene Antwort. Und doch, wie kommen wir zu unseren Liedern? Ich mache jetzt einen schnellen Durchlauf, nicht um alle Details zu erklären, sondern ein paar Muster nachzuzeichnen, was jetzt so die Grundentwicklungen von der Musik waren. Jetzt, bevor wir jetzt quasi in diesen Durchlauf starten, erstmal noch ein paar Grundfragen oder Rückfragen von eurer Seite, verständnismäßig. Das war jetzt halt quasi als Abgrenzung. Was schauen wir überhaupt uns an und was wollen wir sehen? Gut, zweite Zeit, die Zeitreise über 5 Stationen. Wir haben über die Reformation als Startpunkt für das Gemeindelied schon gesprochen. Mit der Reformation wird Lied wieder Gemeindesprache. Das war vorher nicht so. Verständlich, gemeinsam, Theologie im Mund des Volkes. Das war Reformationsgut. Danke Gott für Luther. Ne? Typisch für Reformation, gerade am Anfang, sind biblisch fundierte, theologisch dichte Lieder. Ein feste Burg ist unser Gott. Ein gute Wehr und Waffen. Also Theologie klare Aussagen von der Bibel, direkten Bezug auf Texte und so weiter. Das war so ein markantes Teil, denn man sang die Theologie, die man auch von der Kanzel lehrte. Dann entwickelt sich in Deutschland eine erste Station bei euch. Ne? Seht ihr das? Ist es da bei euch auch als erste Station? Zeitreise in 5 Stationen. Wir beginnen beim Pietismus und bei Herrenhut. Hier wird Lied Herzenssprache. Pietismus, es sagt euch das nichts. Weiß jemand nicht, was ich damit meine? Gut, kein Problem. Innerhalb der lutherischen Kirche in Deutschland gab es eine Erneuerungsbewegung, die wieder zurückging zu persönlich gelebten Glauben, denn das ging langsam verloren. Es gab das sogenannte orthodoxe Luthertum, wo Rechtgläubigkeit an Einhalten von Riten und Traditionen festgemacht wurde. Und jetzt gab es dann aber auf einmal die Gruppe von Leuten, die sagten, aber es muss was mit meinem Alltag zu tun haben, was ich am Sonntag in der Kirche höre. Evangelikales Denken, Gedankentum, also eine evangelikale Erweckung oder Erneuerungsbewegung innerhalb der Lutherkirche, die Pietisten. Pietismus, Heiligung, Heiligungsbewegung, wenn man so möchte. Die gab es auch in England als Puritaner, später Baptisten oder auch unter den Anglikanern, die Methodisten. Das waren alles solche Bewegungen innerhalb einer Großkirche, die zurückkämen zu einem ernsthaft gelebten Glauben, Pietisten in Deutschland. Und dort haben wir zum Beispiel Namen wie Paul Gerhardt. Wir haben Namen wie Nikolaus Ludwig von Graf von Zinzendorf, August Hermann Francke. Jetzt klingelt's. Das sind die Typen, die quasi persönliches Christus, Gemeinschaft und Andacht. Was haben die gemacht? Die haben am Sonntag die Predigt in der Kirche angehört und sich am Dienstag oder am Montag in Kleingruppen getroffen, um die Predigt nachzubesprechen und sie im Leben anzuwenden, weil das kam am Sonntag nicht. So haben die sich verbreitet. Es war eine Kleingruppenbewegung. Ne? Bis heute machen wir Kleingruppen. Pietisten haben es angefangen. Gut. Oder das Format genutzt. Es geht um persönliche Trost, Vertrauen. Paul Gerhardt, befiehl du deine Wege, ich stehe an deinen Krippen hier, Jesus, du mein Leben. Das ist persönliche Beziehung, sehr viel Emotionalität, gerade bei Paul Gerhardt, hat dieses deklarative, theologische, dichte Lied von Luther verändert zu einem persönlichen Lied, o Haupt voll Blut, o Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. Warum? 30-jähriger Krieg. O Haupt voll Blut und Wunden musste sich Paul Gerhardt nicht ausdenken, das hat er gesehen. Seine eigenen Söhne sind gestorben in diesem Krieg, hat sehr viel Selbstleid erfahren und bringt auf einmal diese emotionale Tiefe und dieses subjektive in die Lieder rein und gibt eine ganz neue Dimension, die sie aber sehr stark mit der pietistischen Ausrichtung deckt. Das, was du erweist, muss etwas mit deinem Herzen tun. Kennst du den Satz? Vom Kopf ins Herz rutschen, das muss lebendig werden. Hat Luther eigentlich auch schon gelehrt, gesagt, du hast nur begriffen, was dich ergriffen hat. Musik hilft uns, Sachen zu begreifen, weil Musik uns auch ergreift. Aber natürlich nicht nur im musikalischen Sinne, sondern im inhaltlichen Sinne. So, jetzt haben wir quasi ein ganzes Liedgut, das dieses Herz und Herz vereint zusammen, Niklas, der Nick von Zinzendorf, der Typ, Gemeinschaftsgeist, emotionale Sprache, Herrenhuter Brüdergemeinde. Ist ein Wort, kennt man noch bis heute. Wurden dann auch ergänzt von den Mährischen Brüdern. Mährische Brüder war eine Bewegung von dem Reformator Jan Hus, ja, vor Luther noch. Die sind übrig geblieben, sind geflohen, kamen bei ihm unter, waren dann Missionare. Wegen denen haben sich die Wesley-Brüder bekehrt. Krass, oder? Wie das alles zusammenkommt. Von Zinzendorf, Hausandacht, Gemeinschaft, subjektive Frömmigkeit. Er schrieb 3000 Lieder. Zum Glück kennen wir die meisten nicht mehr. Wer so viele Lieder schreibt, schreibt viel Schrott. Aber ist halt so. Hast du auch schon gemacht, ne? Wer schreibt Lieder? Wie viel Schrott ist dabei? Muss nicht antworten. Oder manche sind einfach nur für die Zeit und für einen Ort. Und manche Lieder haben einfach den Segen, dass sie überdauern. Ne? Oder dass ich 1000 Zungen hätte. Okay. Also es ist Gebet und Singen. Erweckung in Herrenhut, das ist 1720, 1730. Eine quasi Frömmigkeit von Herzen singen. Persönliche Christusnähe, Gemeinschaft und Mission. Auch Mission mit Musik. Dort startet es. Tatsächlich, die lutherische Reformation hat sehr wenig für Mission gemacht. Erst unter den Pietisten kam der Gedanke von Mission und durch die Herrenhuter auch Musik und Mission. Genau. Das heißt, man lernt, Jesus zu folgen, indem man Lieder singt. Ein paar Lieder hier. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns erbeten. Ich bete an die Macht der Liebe. Jesus, geh voran. Herz und Herz vereint. Mir ist Erbarmung widerfahren. Ne, mein Jesu, wie du willst. Das sind alles so Lieder aus dieser Zeit. Manche von denen kennt ihr nicht mehr. Manche von denen habe ich vorgelesen und mir fällt selbst kein Lied dazu ein. Aber okay, ein paar schon. Ne? Jesus, geh voran auf der Lebensbahn und ich möchte nicht verweilen. Okay, wunderschön. Okay, so das ist so der erste, ein weiterer Impuls. Jede Etage von Liedern ersetzt nicht, was vorher war, sondern ergänzt das Repertoire der Gemeinde. Manches bleibt übrig. Wir singen immer noch Lieder, die zum Beispiel Großer Gott, wir loben dich. Ne? Der Text kommt aus dem 5. Jahrhundert. Ne? Über Luther tatsächlich wieder in unser Gesangbuch gekommen und die Katholiken singen das auch. Und wir auch. So, es gibt diese Lieder bleiben übrig, aber neue kommen dazu. Und manche sagen, mögen wir nicht, die bleiben beim Alten. Manche sagen, mögen wir und schmeißen das Alte raus. Und manche sagen, wir singen beides. Ja. Wie kommen wir zu unseren Liedern? Genau so. Zweite Station, die großen Erweckungen. Ah, das ist so eine wichtige Zeit, gerade für die Musik in der neuen Welt. Und England, Schottland, also Großbritannien, und auch abfärbend auf Deutschland, aber wir müssen mehr darüber gucken, weil da ist viel passiert im Angloamerikanischen, die Erweckungswelle, die Entstehung des Methodismus, des Evangelikalismus, der Revivals. Was ist das hier? Erneuerungen. Also große Großveranstaltungen in Zelten am Anfang und später und Stadien. Ganze Städte kamen zum Glauben. Es ist richtig viel passiert und es entsteht was Neues, und zwar die englische Hymn-Tradition.
Welche Jahre sind das?
Hier sind wir jetzt gerade, ich spreche über die erste große Erweckung, 1730 geht's los. Na, die erste große Erweckung, die Hymnen als Gemeindepädagogik. Einfache Formen, Chorus, Refrains, Wiederholungen, verschiedene Formen spielen ja eine Rolle. Am Anfang ist es hier so eine klare Sprache, einfache Texte. Die englische Hymntradition, Isaac Watts, sagt euch was? Der Vater der englischen Hymne. Er kommt aus einer Tradition, die nur Psalmen sangen. Und sie hatte die Frechheit zu sagen, wenn David Lieder schreiben konnte, kann ich auch wie David Lieder schreiben. Nicht, ich schreibe Bibel, sondern ich schreibe einfach so wie David, mit den Worten, die David nutzen könnte, aber ich mache meine eigenen. Ne? Und Isaac Watts war dann einer derjenigen, der das dann angestoßen hat, und andere haben es übernommen. Ein ganz wichtiger Faktor hierbei sind die Brüder Wesleys, die haben das Lied mobilisiert. Die waren so schlicht, so einfach, das waren so diese Ein-Gedanken-Lieder. So kleine Chorusse, wo ein Gedanken einfach weitergetragen wird. Die haben über 6000 von diesen Dingern gemacht. Sagt man. Ich habe nicht gezählt. Ne? Es ist Bekehrungssprache, Heilsgewissheit, Heiligung. Ne? Das ist quasi das Gleiche wie bei den Pietisten, nur auf Englisch. Ein bisschen später. Und dann kam auf diesen Schwingen die zweite große Erweckung, 50 Jahre danach oder 30 Jahre danach, nee, 130 Jahre danach tatsächlich, 1780 bis 1830. Das sind die sogenannten Camp Meetings. Auf dem Land, Leute kommen, Prediger kommen, die setzen sich dann einfach hin und eine Woche lang Erweckung. Leute kommen zum Glauben, Dinge passieren, Lieder entstehen, mitten in der Sache. Also es geht hier um Mitmachen, es geht um Chorus, um einfach. Das geistliche Lied, kurze Refrains. Es stehen auch diese, in dieser Zeit verbreiten sich auch diese Spirituals. Also aus der afroamerikanischen Kultur wird das auch aufgenommen und es vermischt sich schon ab dieser Zeit. Und die Einflüsse, auch musikalischen Einflüsse, beginnen sich hier zu vermischen. Na? Es geht hier quasi viel mehr darum, das Lied, das wir singen, ist etwas, das wir gemeinsam können. Also müssen sie so einfach wie möglich sein. Das ist 1780. Ne? Das ist nicht 7-Eleven von Hillsong. Das ist damals schon. Das ist da so entstanden. Das waren einfache Leute, die einfache Lieder gesungen haben. Die Qualität war grottig. Oft. Ne? Und danach sind ganze Leute, ganze Dienste durch die Länder gezogen, um den Gemeinden, die jetzt entstanden sind, das Singen beizubringen. Die ganze Idee von Shape Notes, kennt ihr das? Wo man Noten quasi in Form, mit Formen und nicht nur mit Höhen verbindet und für jede Notenstufe auch ein Handzeichen zeigt. Na, ich kenne die jetzt nicht, aber ne, die Tonika hatte ein Handzeichen und dann so weiter. Dass man dann die Melodien sehen kann, um sie dann zu hören. So Gemeindepädagogik mit Singen, weil es war einfach nicht auszuhalten. Da gibt es auch so ein paar Lebenszeugnisse aus der Zeit, die sich ein bisschen darüber ausgelassen haben, wie schlimm das doch alles klang. Aber ist gut, ne? Da ist viel passiert. Davon ist, von diesem Mietgut ist wenig übrig geblieben, aber das war ein wichtiger Punkt, weil das noch eine neue Facette gebracht hat. Jeder hat auf einmal ein Lied gehabt. Ne? Der eine hat ein Lied, der andere hat einen Psalm, der andere ein Gebet. Das lebten die in der Zeit. Jetzt sind wir in der dritten Station, Gospelsong und Evangelisation. Hier wird es jetzt formell. Hier haben wir viel mehr Dokumentation davon, denn was jetzt hier entsteht, wird als Liederbuch rausgegeben. Häufig, ne? Das ist so die Zeit der Fanny Crosby, blinde Sängerin und Schreiberin, ja, die mit Synonymen herausgegeben wurde, sonst wäre 80% von Liederbüchern nur von ihr. Also die hat sehr, sehr, sehr viele Künstlernamen gehabt, weil sie so viel beigetragen hat. Die war echt produktiv, wurde auch viel genutzt. Das ist Stadt- und Massenrevivals. Hier sind Erweckungen, Großevangelisation kommt hier. Jetzt beginnt mehr und mehr dieses Evangeliumslied, das Gospellied. Jetzt nicht African, Black Gospel oder Southern Gospel, sondern Evangeliumslied. Ne? an sich. Hier denken wir zwar quasi an Moody und Ira Zanke, evangelistische Lieder, die einladen zum Mitsingen. Eine Tradition wird geprägt, eine Form von Gesang wird geprägt in der Evangelisation und der Erreichung von Menschen, die mit Moody angefangen haben, aber bis heute sich durchziehen, dass es Evangelisten und Musikerpärchen gibt, die dann durch die Länder reisen. Und wer die Billy Graham Evangelistic Association kennt, weiß, dass die genauso arbeiten, bis heute. Großevangelisation immer mit Cutting-Edge-Musik verbunden. Das fing hier 1850 an. Und natürlich sind dadurch dann Lieder verbreitet worden, weil diese Evangelisationen gingen ja durch die Länder, auch international. Und auf einmal haben wir, du großer Gott aus Schweden, nimmt jetzt auf einmal einen Sänger für einen Evangelisten auf, übersetzt das ins Englische und singt das in ganz Amerika. Und auf einmal ist es in allen Liederbüchern. So verbreiteten sich durch Evangelisation Lieder zur Evangelisation, aber auch aus internationalem Hintergrund. Manche Lieder wurden dann hier in Australien gefunden und landeten dann in Amerika oder und haben sich dann in Europa verbreitet. Also da geht sehr viel durch diese internationalen Bewegungen, warum wir jetzt auch schon früh internationale, also englisch übersetzte Lieder zum Beispiel in Russland gesungen haben. Dass da Lieder sind, die man da und da schon kennt und die zum Teil auch in Deutschland bekannt waren. Das war hier diese Zeit, das passierte. Wichtig wird jetzt auch, dass man die Lieder schnell wiedererkennt. Also die melodische Wiedererkennung wird wichtig. Man schreibt jetzt bewusst musikalisch ansprechend. Hatten wir früher nicht. Ne? Jetzt aber sind Hooks auf einmal ein Thema. Ne? Dass man nur ein paar Töne spielt und man weiß schon, welches Lied das ist. Und die meisten singen schon mit. So geht es hier los. In dieser Zeit bedienen sich natürlich diese Evangelisten immer der modernsten Musik, was gerade angesagt ist. Ein Beispiel, die Heilsarmee, Salvation Army, kennt ihr? Die Ursprünge, raus auf die Straße, geistliche Kriegsführung mit Trompeten und Posaunen. Big Band, was auch immer. Ne? Und das haben halt nicht Christen gemacht, sowas. Aber die haben es gemacht. Und die wurden kritisiert dafür. Kennt ihr nicht, ne? Also für neuen Stil kritisiert werden. William Booth, der Gründer, hat folgenden Satz gesagt: Es ist nicht erlaubt, diese oder jene Melodie zu singen, was du nicht sagst. Weltliche Musik, sagst du, gehört dem Teufel? Nun, wenn es so wäre, würde ich sie ihm stehlen. Jede Note und jeder Klang und jede Harmonie ist göttlich und gehört uns. Und mit diesem Selbstverständnis sind die auf die Straße gegangen. Evangelistische Konfrontation einer eingefahrenen Tradition. Akademisch ausgesagt, es hat geknallt. Aber ihr versteht, dieses Argument kommt. Musik an sich ist nur ein Werkzeug. Sie gehört uns und wir wollen damit das Reich Gottes bauen. Na? Und dann haben wir schon oft dieses progressive, neue und dann das, was davon herausgefordert wird, dass Angst hat, das Alte zu verlieren oder dass Angst hat, dass Wichtiges, was man mit dem alten Lied gut verbindet, mit dem neuen nicht mehr transportiert wird. Frömmigkeit, Ernsthaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Alles, was man quasi in der Beziehung zu Gott wichtig findet, hat man, wir haben einfach gesagt, Gesang ist Theologie und Kultur. Änderst du den Gesang, änderst du auch die Kultur und das Verständnis. Auf einmal fühlt sich mein Christenleben falsch an, weil ich nicht mehr die richtigen Lieder habe dafür. Seht ihr, wie tief das geht? Das ist nicht nur, ich mag die Töne nicht. Das ist für viele ein Verständnisproblem. Und das ist die Herausforderung, in der wir heute stehen. Wie kommen wir zu unseren Liedern? Wir müssen berücksichtigen, was Lieder für Menschen bedeuten. Aber auch hier, ja, wir singen nicht mehr so wie vor 50 Jahren aus gutem Grund. Ne? Oder wie vor 150 Jahren oder vor 500 Jahren. Ja, das war jetzt rhetorisch. Ne? Das ist ja dreimal das Gleiche gesagt. Jetzt haben wir die interessante neue Entwicklung Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Wales- und Pfingstbewegung. Das Welsh Revival, sehr oft spontane Gesänge. Das heißt, man beginnt hier Dinge zu wiederholen, ist eine aufgeladene Musik. Man schafft bewusst Atmosphäre, um Umkehr zu erleichtern, um Leute zur Umkehr zu bewegen. Das Lied zur Einladung. Und noch einmal. Und noch einmal. Transpose. Vielleicht ist der Heilige Geist in G-Dur und wirkt. Ich mache es jetzt ein bisschen, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Aber wir sehen hier so eine gewisse Idee, ja, da drin. Und dann auf einem ganz anderen Kontinent, in Los Angeles, gibt es eine große Straße, die Azusa Street. Und dort war ein blinder Evangelist. Er war schwarz, Afroamerikaner, Musiker, begann dort zu predigen und eine Erweckung brach aus. Die Azusa Street Revival, auch die Geburtsstunde der Pfingstbewegung. Dort entstand auch sehr viel spontane Musik, neue Phasen, Singen in Zungen zum Beispiel auch. Also Musik hier ist unmittelbar Ausdruck von Erfahrung. Ich habe was erlebt, ich singe darüber. Und es wurde zugelassen, es hat sich befeuert und so weiter. Und es ist dort vieles, vieles entstanden und hat begonnen. Das ist 1900. Das hat mit der Pfingstbewegung, wie wir sie heute kennen, nicht mehr viel zu tun, was damals anfing. Die hat sich dann bis 1950 recht beruhigt gehabt. Und 1950, 60 passiert noch mal was hier. An dieser Stelle kommen wir gleich noch mal hin. Also das war jetzt erstmal so ein Überflug bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Nur so eine Entwicklung. Wir sehen hier hauptsächlich, entwickelt sich die Musik durch geistlichen Aufbruch. Das sind die merkbaren Unterschiede. Da kommen neue Stile rein, da kommen neue Instrumente rein. Auf einmal singt die Gemeinde zur Begleitung von Posaune. Auf einmal stellt ein Evangelist ein Klavier in den Gottesdienstraum rein. Und auf einmal bleibt das Klavier da auch. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet hat? Das Instrument von der Bar steht jetzt hier. Und das fand nicht jeder wunderbar. Und so weiter. Ne? Das Ganze haben wir hier. Und Erweckungsbewegungen, Aufbruch seit Reformation bis Anfang 20. Jahrhundert, da entwickelt sich das Lied gut. Das ist, wie man das erkennen kann. Das heißt, ihr könnt auf diese Erweckungsbewegung reinschauen und dann seht ihr auch immer ein Liedgut oder Liederbücher oder ein ganzer Korpus von Liederbüchern, die in dieser Zeit, aus dieser Zeit kommen. Und von denen singen wir bis heute auch noch Lieder. Na, also, welch ein Freund ist unser Jesus und so weiter. Das sind ja Lieder, die alles aus dieser Zeit soweit kommen. Aber ich will noch mal kurz an dieser Stelle über Musikstile reden, denn jetzt hier Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt hier eine stilistische Entwicklung, die uns heute noch prägt. Denn jetzt beginnt sich, dass sich in Nordamerika die europäischen und afrikanischen Einflüsse vereinen. Ne? Das Ergebnis hier sind Spirituals, Gospel, daraus auch später der Southern Gospel und der Black Gospel und die Hymnen. Und es entsteht eine so stark gesellschaftsprägende Musikkultur in Gemeinden, dass die säkulare Musikwelt von dieser Entwicklung maßgeblich geprägt wird und sich daraus herausentwickelt. Und das ist eine Perspektive, die ihr vielleicht so noch nicht gesehen habt. Der Entstehung des Rock'n'Roll hätte es ohne den Gospel nie gegeben. Entstehung des Blues hätte es ohne den Spiritual nie gegeben. Die Entstehung von Punk hätte es ohne christliche Lieder nicht gegeben. Zum Beispiel Sister Rosetta Tharpe, kennt ihr? Eine Brücke vom Gospel zum frühen Rock'n'Roll. Elvis Presley hat im Knabenchor angefangen und weil Jesus lebt von Bill Gaither gesungen auf einer Platte. Das sind seine Hintergründe. James Brown hat den Funk geprägt und war aber ein Gospelsänger. So hat er angefangen. Und aus dem Gospel entwickelte er später in den 60er Jahren den Funk. Whitney Houston, das R&B, Vocal Style, kommt absolut aus dem kirchlichen Training-Hintergrund. Da hat sie es gelernt. Und sie, später wurde sie mit ihrer Popstandard, so wie sie Dramaturgie entwickelt hat, wurde später zum Standard. Und Michael Jackson, wusstet ihr vielleicht nicht, aber seine Mutter war streng Zeugen Jehovas. Mit einer evangelikal anmutenden Gesangskultur. Ich formuliere es mal so. Ne? Auch da ist eine Verbindung zu einem quasi christlichen Hintergrund. Und er nutzt in seinen Songs auch immer wieder Gospelchor-Ästhetik. Man in the Mirror, kennt ihr? Wisst ihr Bescheid. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt hier einen Gesangkorpus von Liedern, aus denen dann Künstler entstehen, die dann neue Stile prägen, entwickeln. Das ist natürlich alles verweltlicht. Dann die Gemeinde reagiert auf diese neuen Entwicklungen, die damals selbst quasi aus ihr hervorgegangen sind, mit Ablehnung. Jetzt sind wir in den 50er Jahren. Jetzt passiert was Außergewöhnliches. Jetzt beginnt auf einmal die sogenannte charismatische Erneuerung. Jetzt beginnt plötzlich ein Aufbruch in der Pfingstgemeinde, hauptsächlich durch die Erweckung unter Hippies. Diese Hippies sind jetzt Leute, die diese ganzen neuen Musikstile verinnerlicht haben. Jetzt werden die Christen und bringen die zurück zur Gemeinde. Na? Und da gab es das Gleiche wie bei William Booth. Nur Larry Norman hat es einfach so gesagt. Why should the devil have all the good music? Warum soll der Teufel die ganze gute Musik haben? Na? Und das hat natürlich dann wieder zu einer Konfrontation von etabliertem Verständnis von Gesang. Und hier aber plötzlich die neuen Stile, die dann reinkommen. Ne? Und jetzt haben wir quasi die Zeit in den 1950ern. Da ist einmal diese Erweckung, die am Laufen ist, die die evangelikale Welt volle Breitseite mit populärer Musik konfrontiert. Entstehen erste Lobpreisalben, die ersten Verlage, die diese Musik auf Platten rausbringen. Ne? Und die ersten Künstler, die anfangen, da zu wirken. Ich habe Larry Norman genannt. Ein anderer wäre vielleicht auch Keith Green, der bis heute noch sehr bekannt ist, auch als ein sehr radikaler Sänger mit einer großen Reichweite, evangeliumszentrierter Sänger. Zusätzlich, gerade in der Nachkriegszeit, starke Massenevangelisation. Und jetzt trifft es wieder Deutschland. Von 50 bis 70 nach Christus ist die Billy Graham Association fünfmal in Deutschland und prägt hier Musikkultur mit. Aufgrund von dieser Einfluss ist zum Beispiel die Vereinigung Jugend für Christus hat den ersten evangelikalen Vollzeitmusiker eingestellt. Ihr kennt ihn alle, Klaus Heitzmann. Was hat er gemacht? Chorkultur geprägt. Ja, eine ganze Jugendchorkultur geprägt. Radio und TV werden mehr und mehr fürs Evangelium genutzt. Und das führt dazu, dass sich das Repertoire standardisiert, weil man die gleichen Lieder auf die gleiche Art an mehr Orten hören kann. Das heißt, das Internet ist einfach nur noch eine XXL-Variante von dem, was 1950 bis 70 schon angefangen hat. Und dass man tatsächlich nach Amerika in eine Gemeinde geht und ein Lied genauso mitsingen kann, nur halt auf Deutsch, wie sie dort singen, weil man es im Radio gehört hat. Ne? Und nebenbei entwickelt sich diese Choruskultur. Kurze biblische Zeilen, Wiederholung, freie Übergänge, die Vorstufe des heutigen Lobpreissets. Lieder, die man miteinander verbinden kann. Wir haben heute noch Lieder, die von ihrer Art, wie sie strukturiert sind, arrangiert sind, frei durchgemischt werden können. Man könnte nach der Strophe nochmal zur Bridge gehen, man könnte aber nochmal den Chorus singen. Man könnte den halben Chorus nochmal singen und dann zur zweiten Zeile von der Bridge gehen und musikalisch könntest du dann nochmal die Strophe singen. Und das Ende der Strophe dreimal wiederholen und dann, wenn du das Lied zu Ende hast, zum Tag gehen. Warum geht das? Das ist so komponiert. Ja, da sind musikalische Mittel drin, dass man das kann. Bei großer Gott, wir loben dich, kannst du das nicht. Warum nicht? Musiker sind wir. Die Kadenz. Ja, die Form mit Kadenzen. Was hast du bei modernem, bei Lobpreis seit den 80er, 90er, vor allem 2000, da ging es los, nicht zu stark? Kadenzen. Der Dominant-Septakkord, habt ihr den schon mal gefunden? Ja, warum ist der nicht drin? Warum schmeißt du immer noch eine 2 rein, wenn es zu viel Tendenz, zu viel Spannung aufbaut? wenn Leittöne überbetont werden könnten, die vier nochmal reinschmeißen, ohne sie aufzulösen. Und das sind so die Mittel. Die sind bewusst drin, damit das geht. Das kreiert so ein bisschen eine Mischbarkeit und nimmt so ein bisschen die Spannung aus der Sache raus. Ne? Also wird die Spannung nicht mehr durch Harmonien erstellt, sondern durch Arrangement. Leiser, lauter. Cut, Full Entry, Build Up, hast du nicht gesehen. Diese ganzen Elemente, die jetzt eine Band, man fängt nicht einfach an und spielt ein Lied bis durch, sondern man muss es arrangieren. Und man muss sehr viel Probenzeit darauf verwenden. Wie machen wir dieses Lied musikalisch interessant? Das ist der Stil, mit dem wir heute fahren, begann hier. Okay. Wie kommen wir zu unseren Liedern? Ja, wir haben Einflüsse aus dieser Zeit. Quasi freie Übergänge, Worship Sets, habe ich erzählt. Jesus Movement, Pop, Folk und Rock wird Gemeindesprache. Die Band zieht ein. Eines der neue Communities entstehen, die Calvary Chapel zum Beispiel, ist eine Gemeindebewegung. Und wenn ihr was über die Calvary Chapel lernen wollt, sprecht mit Markus Kohl. Der ist heute hier und morgen wird er was kurz sagen. Der steht beim CCLI-Stand immer rum, Freund von Lukas. Der kommt aus diesem Hintergrund, hat sich bei denen bekehrt, ist Songwriter heute noch in diesem Stil. Was macht sie, zeichnet die aus? Absolut an der Bibel entlang komponierte Lieder. No? Die Pfingstbewegung, kann man sagen, was man will. Aber in Deutschland hatte sich das moderne deutsche Lied, das inzwischen auch schon angekommen war, angelehnt an die neuen Klänge, Jazz und Blues und hast mich gesehen und Rock kam nach Deutschland. Und deutsche Liederschreiben haben sie angefangen aufzunehmen. 1960, 61 war der Durchbruch davon. Aber sie begannen mehr und mehr soziale Themen anzusprechen, ne? So ethische Themen anzusprechen. Und dann kam die pfingstcharismatische Erweckung im 70 und 80 nach Deutschland und hat die deutschen Lieder wieder mit der Bibel vereint. Auf einmal hat man wieder Bibeltexte gesungen und biblische Themen gesungen und biblische von der Bibel abgeleitet gesungen, nicht mehr gesellschaftsorientiert. Das war eine Rückbesinnung auf theologisches Singen. Durch diese Bewertung, also das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir nicht vergessen dürfen. Das moderne Liedgut in Deutschland, das war auf dem Weg, weltverbesserlich zu werden, aber nicht mehr evangeliumszentriert. Und durch die Lieder, die damals durch die pfingstcharismatische Bewegung nach Deutschland kamen, kam das zurück. Ne, neben anderen Dingen auch, aber das war wichtig. Also 1660 begann man in Deutschland, diese christliche Musik wieder ernst zu nehmen. Ein wichtiges Mittel damals waren Songwriting-Wettbewerbe. Und 1961 hat ein Lied gewonnen. Das war der Durchbruch. Martin Schneider. Danke für diesen guten Morgen, danke für diesen neuen Tag. Und er hat es auf 3, auf 2 und 4 betont. Und nicht auf 1 und 3. Der hatte gewonnen. Das Lied wurde sogar in den deutschen Charts gespielt und das war der Durchbruch für das moderne Lied in Deutschland in der Gemeinde. Das Lied ist kein Kinderlied. Danke für den guten Morgen. Welch ein Freund ist unser Jesus, wird neu populär gemacht im 20. Jahrhundert und findet auf einmal ganz große, diese Freundschaft mit Jesus. Und er wird voll betont in diesem Lied. Übrigens ist das eigentlich gar nicht ein Lied über die Freundschaft mit Jesus, sondern eine Herausforderung zum Gebet. Es ist eigentlich ein Lied, das uns ermahnt, mehr zu beten. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen? Aber das ist in der schönen Melodie verschüttet. Welch ein Freund ist unser Jesus? Komm, wir umarmen uns, Kumbaya. Ist auch drin, ist super ermutigend. Aber es hat auch diese andere Komponente, die kann man manchmal so ein bisschen darauf hinweisen, sage ich mal so. Okay, dann African American Spirituals. Na, hier, Jugend für Christus kommt nach Deutschland. Go, tell it on the mountain. Ah, und jetzt geht's los. Okay. Jugend für Christus, die Jesus-Bibelbewegung in Deutschland, Liedermacherzeit, 1970. Siegfried Fietz, von guten Mächten wunderbar geborgen. Radikale neue Klänge. Peter Janssens, katholischer Hintergrund, Sakropop. Sagt euch was? Sagt euch nichts? Nicht so schlimm. Manfred Siebald, die konstanteste Stimme der christlichen Liedermacherszene. Er hat ein schönes Buch geschrieben über die Geschichten zu seinen Liedern und wie er mit manchen so richtig konfrontiert wurde. Wisst ihr, er hatte echt Probleme gemacht. Er war ein radikaler Neuer. Der hat die Gitarre tatsächlich geschlagen, statt zu zupfen. Jürgen Werth. Ja, sehr wertvoll. Clemens Bittlinger, Christoph Zehnder, Johannes Nitsch, alles Namen, die hier eine Rolle spielen. Die Liedermacherzeit. Dann 1980 die Blüte der Jugendchöre. Und das hat so richtig Schub gebracht, die nächste Generation abgeholt. Na, die 70er waren jetzt schon alt, die haben jetzt immer noch Manfred Siebert gehört auf der Schallplatte und die Jugendlichen sind zum Jugendchor-Event gegangen. Und das waren zum Teil Popchöre. Und die haben Rockkantaten gesungen und so weiter. Also das ging richtig ab. Klaus Heitzmann ist dann eine zentrale Figur, Johannes Haas zum Beispiel, Gerhard Schnitter, auch Margret Birkenfeld, Wetzlarer Jugendchor. Na, ganz viel. Und so geht es weiter. Jugend für Christus Chor wird gegründet. Vieles passiert. ERF beginnt neue Lieder auszustrahlen und somit Verbreitungsstandardisierung. Wichtiges Teil. Heute haben wir das durch was? Verbreitungsstandardisierung? CCLI und Song Select. Mit YouTube als Hörbeispiel und Spotify als Track. Ne? Und loopcommunity.com, kennt ihr das auch, ne? Und so weiter. Standardisierung und Verbreitung. Das sind die großen Elemente von, es entsteht und wird verbreitet und auf einmal singt man überall. Ich fliege nach Nepal, sitze da auf dem Fußboden auf einer Matte und singe 10.000 Gründe auf Nepali. Hammer! Ne? Geht. Okay. Also, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lieder aus dieser Zeit. Moderner Lobpreis. Und dann sind wir schon bald da. Jetzt wird es quasi neu. In dieser Zeit, Kontext, neue Liederbücher tragen diese Lieder in die Gemeinden, ne, und die werden zum Zankapfel. Auf einmal steht bei der Jugend, feiert Jesus. Eins. Lukas ist schuld. Das mit rausgegeben. Ne, wird dann andere, das ist nur eine von vielen Beispielen von Jugendliederbüchern. Das ist, so, das ist meine Zeit. Ne? Die Jugendliederbücher tauchen auf einmal sind da, jeder spielt Gitarre, jeder Christ ein Gitarrist und los geht's. Und wir machen jetzt diese neuen Lieder und singen die dann auch im Gottesdienst und die alten sollen uns mal gefällig gefallen. Ne? Sind ja sonst nicht geistlich. So ging es bei mir, weiß nicht, wie es bei dir war. Ich bin inzwischen schon über 40, deswegen ist ein bisschen was her, aber einige Gesichter von euch sind mein Alter. Von da rede ich mit, in der Wir-Form. Jetzt hoffentlich habe ich niemanden offended hier. Ich bin gar nicht 40. Okay, genau. Also hier, was passiert hier? Feiert Jesus, Standard, neue Lieder. Ich, du, Beziehung, also Ausdruck von persönlicher Beziehung wird immer wichtiger. Und gewisse Themen kommen mehr und mehr in Fokus. Die Herrlichkeit Gottes, Größe, Einzigartigkeit, König. Riesendiskussion um die Königslieder, oder? Bei manchen nicht. Damit einhergehend, ja, Standardisierung und Verbreitung, aber die Quellen werden immer sichtbarer. Man weiß immer mehr, woher die Lieder kommen und weiß auch, was sie sonst so alle sagen und glauben. Und es wird immer ein Problem. Der Umgang mit Quellen wird schwieriger denn je, denn man hat nicht mehr einen Liederbuchverlag, der das rausbringt, dem man vertraut, sondern man hat das Internet. Auf einmal muss man selber. Na, wie kommen wir zu unseren Liedern? Es wird schwieriger. Die Situation hat sich geändert. Wir haben eine globalisierte Lobpreisbewegung. Wir haben Lobpreismarken. Ne, Namen, wo wir sofort wissen, Quelle für neue Lieder. Wir haben Streaming-Dienste. Keine Ahnung, warum das da kommt. Ach so. Ach komm. Ist nicht schlimm, ne? Ist das wirklich seine Handschuhe? Oh Mann, ihr sagt gar nichts. Also, gefällt euch besser als mein Vortrag. Okay. Ja. Das heißt, Zirkulation seit 1990, Hillsong, ne, und so weiter, wiedererkennbare Formate. Manche adaptieren diese Formate und werden völlig einseitig, ne, im Sinne der Relevanz. Andere kämpfen dagegen an. Ich habe mit einem der Popularmusiker Kantoren für die evangelische Kirche ausbildet, hier in Witten, gesagt, wir müssen gegen diesen Einheitsbrei ankämpfen. Ne, wir müssen populär sein, aber nicht einseitig. Ich gehe voll mit. Also ich finde sein Grundanliegen sehr, sehr gut. Arena-taugliche Hooks, klarer Build-up, einfache Texte, man kann schnell mitkommen, kommt rein. Aber inzwischen hat sich das auch weiterentwickelt. Die Leute, die diese Lieder damals geschrieben haben, sind inzwischen scheinbar selbst gelangweilt von der Einfachheit ihrer Lieder. Und sie werden dann so interessant kompliziert, dass man wieder überrascht wird, wo er jetzt gerade mit der Melodie hingeht und warum der Rhythmus jetzt hier gebrochen wird und die Gemeinde verliert den Anschluss, weil wir als Sänger selber 15 Stunden selber üben müssen, bis wir das Lied können. Und wenn du eine Stunde an einem Lied üben musst, kann die Gemeinde das nie lernen. Seifenkiste runter, wir machen weiter. Also das passiert jetzt auch. Das ist mit Feiert Jesus passiert. Die Idee von Feiert Jesus war, einfache Lieder der Jugend zu geben. Inzwischen Feiert Jesus, da musst du mal gucken, wenn du da die Melodien anguckst, ob du den Rhythmus hinkriegst. Da musst du eine Aufnahme anhören und dann singst du mal mit. Auch das wieder Veränderung. Es gibt wieder eine neue Bewegung. Woher kommen unsere Lieder? Weil es eine Zeit gab, wo der quasi der moderne Lobpreis verbreitet eine Zeit, eine Phase war, wo die theologisch ziemlich schwammig waren. Da war wenig Substanz, da war viel auf Gefühl gesetzt, sehr viel auf Atmosphäre gesetzt und das wird bis heute kritisiert. Das war eine Phase, die ist nicht mehr so, aber sie war mal. Und in der Phase ist die moderne Hymne entstanden, 1990, 1995. Stuart Townend und Gettys sind die zwei großen Namen, die man nennen muss. Lieder, heutzutage ist das Bob Coughlin, Matt Redman, Matt Papa und so weiter. Irgendwie muss man Matt heißen, wenn man da mitmachen darf. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Christus ist allein mein Trost. Christus hält mich fest. Diese Lieder. Moderne Hymne. Hymnischer Charakter, aber irgendwie neu und frisch. Das, was Matthias als Mottolied gesungen hat, ne, das war Anlehnung hymnisch. Lernt sich leicht, kommt man schnell rein, wenig Überraschung und trotzdem ansprechend. Platz für theologische Aussagen. Und das vermischt sich gerade. Das ist wie so eine Counterentwicklung. Wieder zurück zur Tiefe, die inzwischen jetzt auch die großen Worship-Marken angesteckt hat. Dass wir zum Beispiel Das glaube ich von Hillsong haben. Ein absolut hymnisches Lied und so weiter. Also das ist nicht mehr so, was passiert. Es hatte quasi seine Anfänge in den pfingstcharismatischen Bewegungen, die immer noch sehr prominent sind. Aber es hat eine Breite gefunden. Viel mehr Leute aus sehr viel mehr Hintergründen schreiben in diesem Repertoire mit. Da sind wir gerade heute. Und eine Betonung von der Schrift her in Deutschland, das Gloria-Kollektiv, vielleicht kennt ihr das schon, die ganz bewusst da auch in diese Kerbe nochmal reinschlagen und helfen wollen und da ein Format bringen. Und ne, das ist quasi jetzt, wir haben jetzt die Herausforderung von der Vielzahl von Strömungen und Liedern und die alten nicht zu vergessen. Und mittendrin ist dann nochmal der christliche Rap, der jetzt musikalisch gerade die größte Herausforderung für viele zu sein scheint. Na? Aber das ist das gleiche Argument wie damals bei William Booth. Teuflische Musik, sagst du, wenn sie ihm gehört, dann klauen wir sie ihm. Die Musik gehört uns. Die gleiche wie bei Larry Norman. Why should the devil have all the good music? Auf der Konferenz von Getty Music 2022 hat ein christlicher Rapper Folgendes gesagt. Ich fasse zusammen. Rap-Musik wird von vielen abgelehnt, weil sie aus einem sündigen Milieu kommt. Und das stimmt auch. Kann Gott sie dann noch zu seiner Ehre und zur Verkündigung seines Evangeliums gebrauchen? Das ist ja die Frage. Zeige mir einen Prediger, einen Evangelisten oder einen Pastor, der keine sündige Vergangenheit hatte. Sind wir nicht alle herausgerettet aus der Sünde und geheiligt für den Dienst? Wenn Gott das schon bei lebendigen Seelen tun kann, warum sollte er es nicht auch bei Musikstilen können? Und das fordert heraus. Na? Denn der nächste Stil, der dich herausfordern wird, vielleicht ist das nicht der hier, der wird kommen. Wie wirst du dann damit umgehen? Wie kommen wir zu unseren Liedern? Das Rad dreht sich weiter. Wir sind nicht immer jung, wir sind immer irgendwann diejenigen, die den Jugendlichen die Leviten lesen. Wie gehen wir dann damit um? Wie kommen wir zu unserem Liederbuch? Und somit komme ich zum Ende von meinem Vortrag. Ich merke, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber nicht schlimm. Die Gemeinde singt über die Zeit hinaus. Ich wollte euch das hier noch geben. Es gibt zwei typische Fallen, in die wir reinfallen. Das eine ist das Einfrieren wollen. Ne? Das heißt, das Stilrepertoire darf sich nicht ändern, weil man persönliche Frömmigkeit und Beziehung zu Jesus mit einem Musikstil verbunden hat. Und das ist so. Die Lieder, die gesungen wurden in der Zeit, wo du dich bekehrt hast oder vor Jesus aufgemacht hast, haben einen besonderen Platz in deinem Herzen. Wehe uns, wenn wir das zum Exklusivrepertoire unserer Gemeinde machen. Bekehren sich heute keine Leute? Doch, klar. Haben sich Leute vor mir schon bekehrt? Ja. Also, wie kommen wir zu unseren Liedern? Wir brauchen eine Breite, allein aus dem Grund schon. Wir dürfen nicht einfach nur einfrieren, was wir haben. Denn Musik ist mehr als nur liebgewonnenes Liedgut. Ne? Und die zweite Herausforderung ist das Polarisieren. Dass Musik in richtige und falsche Musik aufgeteilt wird, das pseudowissenschaftlich begründet und mit haarsträubender Hermeneutik untermauert wird. Nur weil man selber nicht will, dass gewisse fremde Einflüsse, und das Anliegen mag auch gut sein, die Gemeinde schützen will vor Dingen, die ihr schaden werden. Und da wird so vieles vermischt, ich will dieses Fass gar nicht zu weit aufmachen, aber das ist eine große Gefahr, dass man außerbiblisch argumentiert, um die Gemeinde zu einem biblischen Zweck zu bewahren. Merkt ihr das Problem? Wie kommen wir zu unseren Liedern? Wir brauchen erstmal ein biblisches Fundament für das richtige Lied der Gemeinde. Ja? Und dann können wir nämlich innerhalb dessen, was Gott uns in seinem Wort wirklich gesagt hat und was die Wissenschaft wirklich herausgefunden haben, die dürfen wir nutzen, aber richtig bitte. Nicht mit dem Ergebnis, das schon vorgefertigt ist und dann suchst du nach dem, was dir passt. So ist unehrlich, oder? Okay, also so wie die Bibel es richtig sagt, so kommen wir zu unseren Liedern. Und so möchte ich euch jetzt drei kurze Ideen mitgeben, wie ich ganz schlicht darüber, wie kann man darüber nachdenken, welche Lieder wollen wir singen und welche Lieder wollen wir nicht singen. Denn das Liederbuch, das wir jetzt zusammenstellen, ist das Liederbuch für die Gemeinde, in der wir sind. Ja? Das war früher auch schon so. Wir hatten dicke Liederbücher mit 500 Liedern, davon haben wir 120 gesungen. Und deine Gemeinde hatte das gleiche Liederbuch, aber hat 120 Lieder gesungen, die wir nicht singen. Also haben wir eigentlich ein ganz anderes Liederbuch gehabt, obwohl es gebunden war. Ne? So machen wir das immer noch. Ja, wenn ihr mal guckt, wie viele Lieder singt ihr pro Jahr, so unterschiedliche Lieder in euren Gemeinden? Habt ihr schon mal gezählt?
Letztes Jahr 160.
160? Das ist eine gute Zahl, recht hoch.
50?
Wow, das ist ein bisschen wenig. Aber vielleicht auch, vielleicht Gemeindegründer kennen noch nicht so viele Lieder, weiß nicht. Also es ist irgendwo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es ist eine echte Frage. Ne? Es ist ein bisschen zwischen 120 und 180 in den meisten Gemeinden unterschiedliche Lieder. Und von diesen 120 bis 180 werden es wahrscheinlich nur 40 bis 50 sein, die man mehr als zweimal gesungen hat. Vielleicht sogar noch weniger. Und wenn du es mehr als dreimal hast, dann bist du schon bei 25 Liedern. Und die Top-Lieder sind sowieso nur 10, die man über 4 oder 5 Mal gesungen hat. Schaut, macht mal so eine Analyse. Öffnet euch die Augen. Okay, das heißt, wie sollen wir dieses Repertoire bauen? Wenn ich jetzt ein Lied vor mir liegen habe, und das gewöhnen wir uns als Team in der Gemeinde an, das ist nie eine Sache für den Einzelnen. Wir haben Musiker dabei und Theologen dabei, denn beide bringen eine wichtige Perspektive und sie arbeiten auf Augenhöhe. Beide haben Vetorecht. Nur dann geht's. Ne? Pastor sagt, dieses Lied ist so gut. Und der Musiker sagt, aber dieses Lied kann die Gemeinde nicht singen. Dann ist das Lied was? Natürlich singen wir es, weil der Pastor gesagt hat. Nein, Vetorecht vom Musiker. So. Sollen wir das Lied singen? Erste Frage. Sollen wir es singen? Warum? Ist es theologisch richtig? Und kommuniziert es klar? Und meistens diskutieren wir nicht falsche Theologie bei unseren Liedern. Die meisten Lieder, die sich verbreiten, sind von der Theologie sauber. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die meisten sind sauber. Aber sie sind nicht klar. Man versteht nicht, worum es da geht. Man muss immer erklären. Ne? Dies sind die Tage Elias. Kennt ihr das? Dies sind die Tage Hesekiels, was tot und schon trocken war, lebt. So ein Lied gibt es über die ganzen prophetischen Anspielungen auf die heutige Zeit. Das musst du immer erklären, das versteht auch kein Mensch. Aber es ist ein super Lied. Ich liebe es. Singen wir nicht in der Gemeinde. Sollen wir das singen? Ist es klar? Und ist es richtig und ist es klar? Ne? Das ist die erste Entscheidung. Aber nicht die einzige. Können wir es singen? Da kommen die Musiker rein. Ne, ist es vom Tonumfang, vom Tempo, von der Melodie überhaupt für den Gemeindegesang geeignet? Und es gibt Liederbücher, die in Gemeinden verbreitet sind, die haben Theologen zusammengestellt, da sind Lieder drin, die sind für Chöre. Und Gemeinden rackern sich daran ab und versuchen, die zu singen. Und sie schaffen es irgendwie, aber die sind dafür nicht gedacht. Ja? Ist es musikalisch wertvoll und für den Gemeindegesang geeignet? Holt es ab oder ist es einfach nur richtig? Freunde, wir haben nicht die Zeit, nur okay Lieder zu singen, oder? Wie viel singt man am Sonntag? 4, 5, 6 Lieder? 20 Minuten Musik pro Woche soll ein Leben prägen. Gute Lieder reichen nicht aus. Wir brauchen die besten Lieder für unsere Gemeinde. Wir müssen unseren Anspruch erhöhen. Ne? Die besten Lieder für die Gemeinde. Können wir das singen? Da guckt man sehr musikalisch auch auf das Lied drauf. Ne? Okay, das ist ein Tonumfang von 1,5 Oktaven. Das sind selbst Chorsänger bei mir schon fast raus. Ne? Wer soll denn das singen? Ne? Wir machen es trotzdem. Mittelpunkt. Ne? Das ist der Grund, warum wir feiern. Die wichtigste Frage ist, wollen wir das singen? Hier geht es ums Kontext. Wenn wir schon ein Lied haben, das dieses Thema hat, warum ersetzen wir es, ergänzen wir das? Brauchen wir noch ein Lied mit diesem Thema oder nicht? Wollen wir das wirklich singen? Passt es von der Stilistik her in unsere Gemeindekultur? Für mich ist das, wenn ich das Lied höre und dann meine Gemeinde mir vorstelle, kann ich meine Gemeinde hören? Wenn ich das nicht kann, stelle ich ein Fragezeichen. Kann ich mir vorstellen, dass meine Gemeinde singt? Manche Lieder sind super, aber ich kann nicht vorstellen, dass meine Gemeinde jemals dieses Lied singen kann. Versteht ihr, was ich meine? So dieses Reinfühlen. Ist subjektiv? Absolut. Wir sind alle Subjekte. Wir müssen immer subjektiv entscheiden. Ne? Okay. Aber auch hier, wollen wir das singen? Ist das ein Lied? Und das ist immer, was ich denn den Theologen sage. Die Theologen, der Pastorenrat. Ne? Jedes Lied wird über den geprüft. Wollt ihr, dass unsere Gemeinde in den nächsten Jahren mit diesem Lied geprägt wird? Wollen wir das singen? Und das ist die wichtigste Frage. Weil Lieder prägen. Wollen wir, dass dieses Lied unsere Gemeinde in der Zukunft prägt? Dass unsere Kinder das noch ihren Kindeskindern weitergeben? Ne? Und dann hast du drei Hürden, wo du über Repertoire nachdenken kannst. Jetzt hätte ich euch gerne noch Fragen, Zeit für Fragen gegeben, aber die Zeit ist rum. Wollt ihr trotzdem noch Fragen stellen? Geht's bis um... Eigentlich nicht, ne? Jans-Team, ah ja, genau, das kam nach Kriegsdeutschland. Die Evangelisationen, deutsche, amerikanische Werke kamen nach Deutschland, haben neue Musik reingebracht, die haben den Männerchorgesang reingebracht, Trios und so weiter. Später Jugendchor, Danny Platt. Genau. I Got Joy, One Accord. Genau, das ist so Jans-Team. Ich habe viel, da gab es viel mehr, als was ich gesagt habe, aber so, ne? Ein ganzes Repertoire da entstanden, sehr gut. Schön. Danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wichtig ist, wie kommen wir zu unseren Liedern? Ist viel wichtiger, als wo kommen die Lieder her. Man kann sehr viel über die Vergangenheit reden und machen, das haben wir jetzt getan. Aber wichtig ist, welche Entscheidungen treffen wir heute. Weil Lieder prägen unsere Theologie und unsere Kultur. Gott segne euch.